Herzlich willkommen zur Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb am Abend der Familie. Jeweils der erste Freitag im Monat ist hier bei Radio Horeb der Familie gewidmet. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Mein Name ist Andreas Martin. Wir wollen heute in unserer Sendung Ehe und Familie über den gelebten Glauben in der Familie sprechen. Es geht ganz konkret um die Hauskirche, der Ursprung allen Glaubens in der Familie. Wir sprechen heute mit Herrn Domherr Christoph Cassetti. Er ist uns aus dem schweizerischen Bistum Chur zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Herr Martin.
Herr Domherr, heute wollen wir uns über die Hauskirche unterhalten. Wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen.
Dankeschön. Ja, wir wollen gemeinsam miteinander nachdenken über die Familie als Hauskirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat der Familie diesen Titel gegeben. Papst Johannes Paul II. Hat diesen Gedanken immer wieder aufgegriffen. Er hat auch Eingang gefunden in den Katechismus der katholischen Kirche, wo es heißt, die christliche Familie ist eine spezifische Darstellung und Verwirklichung der kirchlichen Gemeinschaft. Sie kann und muss deshalb auch Hauskirche genannt werden. Zum Stichwort Hauskirche sagte ein lutherischer Pastor, es ist gut, dass es in den Häusern religiöse Symbole gibt. Ein befreundeter katholischer Priester bemerkte, es ist sicher keine erstrebenswerte Hauskirche, wenn das Haus voll ist von religiösen Devotionalien. Wir werden sehen, dass das Thema Hauskirche viel umfassender ist als die Frage von Devotionalien in der Wohnung. Wie ordnet sich die Hauskirche ein, wenn wir sie aus der theologischen und pastoralen Perspektive betrachten? Die Kirche entwickelt ihre Lehre immer unter dem Druck von Irrlehren und Gefährdungen. Wenn die Kirche in jüngster Zeit die Familie immer mehr thematisiert, dann ist das die Folge einer ernstzunehmenden Gefährdung der Familie. Die normale Familie mit Vater und Mutter und mehreren Kindern ist bis in kirchliche Gremien hinein manchmal mehr Feindbild als Leitbild. Die Kirche müsse sich vom traditionellen Familienbild verabschieden und der Vielfalt von neuen Familienformen Rechnung tragen, bekommt man zu hören. Die Ursachen dieser fundamentalen Krise der Familie sind vielfältig und komplex. Wir können darauf im Moment nicht eingehen. Meinen Impuls gliedere ich in Anlehnung an Familiaris Consortio, denn in diesem päpstlichen Dokument hat die Kirche zum ersten Mal im Laufe der Geschichte sich lehramtlich und systematisch zum Thema Familie geäußert. 4 Punkte sind im erwähnten Schreiben Familiaris Consortio enthalten. Erstens, die Familie ist eine Gemeinschaft von Personen. Zweitens, sie dient der Weitergabe des Lebens. Drittens, sie dient der Gesellschaft und braucht deren Unterstützung. Und viertens, sie ist Hauskirche. Erstens also, die Familie ist eine Gemeinschaft von Personen. Der Ursprung der Familie ist die eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau. Sobald Kinder da sind, wird die Ehe zur Familie. Der geschlechtliche Unterschied ist mehr als eine gesellschaftlich bestimmte Rolle oder Funktion. Mann und Frau haben verschiedene Begabungen und Aufgaben. Darum brauchen Kinder einen Vater und eine Mutter, um gut aufwachsen zu können. Dies ist gerade auch darum wichtig, dass die Kinder eine gesunde eigene Geschlechtsidentität aufbauen können. Die personale Gemeinschaft der Familie ist ein Geschenk Gottes, aber dieses Geschenk muss jeden Tag neu verwirklicht werden. Im Respekt vor der Verschiedenheit der einzelnen Personen und in der gegenseitigen Verantwortung füreinander kann der Egoismus der Sünde überwunden werden und die Liebe wachsen und reifen. Es gehört wesentlich zur Familie, die Grenzen zwischen den Generationen zu überschreiten. So ist die Gemeinschaft von Personen der Familie nicht auf die Eltern und Kinder beschränkt. Sie ist offen auf die Generation der Großeltern und auf die Verwandtschaft hin. In der Gastfreundschaft öffnet die Familie sich auch für Menschen, die nicht unmittelbar zur Familie gehören. Die Kernfamilie ist aber in der Regel der Ort, wo die Kinder ihre sozialen Fähigkeiten einüben und ihre personale Kompetenz entfalten können. Hier hat die geschwisterliche Liebe ihre besondere Bedeutung. Darum schulden Eltern ihren Kindern Geschwister, soweit dies möglich ist. Zweitens, die Familie dient der Weitergabe des Lebens. Indem die Eheleute Eltern werden, dienen sie dem Leben. In diesem Dienst sind sie dazu berufen, an Gottes schöpferischem Handeln mitzuwirken. Damit das irdische Leben des Menschen weitergehen kann, damit die Menschheit nicht ausstirbt, braucht es Kinder. Es geistert immer noch die Auffassung herum, die Kirche erlaube das eheliche Zusammensein ausschließlich zur Zeugung von Kindern. Das ist so nicht wahr. Das Zweite Vatikanische Konzil hat klar gelehrt, dass das eheliche Zusammenkommen auch der Vertiefung der Lebens- und Liebesgemeinschaft von Mann und Frau dient. Heute, angesichts der demografischen Entwicklung, muss jedoch der frühere erste Zweck der Ehe neu in Erinnerung gerufen werden, die Weitergabe des Lebens. Das heißt wiederum nicht, die Kirche erwarte von jedem Ehepaar möglichst viele Kinder. Nicht für jedes Elternpaar heißt Großzügigkeit das Gleiche. Deshalb spricht die Kirche von verantworteter Elternschaft. Auf diesem Hintergrund ist es auch zu verstehen, dass die Kirche den Eltern erlaubt, die Empfängnis zu regeln, indem sie die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage des weiblichen Zyklus beachten. Zur guten Lebensvorbereitung für die Kinder und Jugendlichen gehört auch eine dem jeweiligen Alter entsprechende ganzheitliche Sexualpädagogik. Das ist in erster Linie die Aufgabe der Eltern. Diese dürfen sich von kompetenten Fachpersonen unterstützen lassen. Drittens, die Familie dient der Gesellschaft und braucht deren Unterstützung. Es ist bemerkenswert, dass die Kirche als dritte Aufgabe der Familie ihren Dienst an der Gesellschaft und nicht ihren Dienst an der Kirche erwähnt. Hier zeigt sich die Sicht des Konzils, dass es die erste Berufung der Laien ist, in die Welt hineinzuwirken. Das wirkt sich auch auf die Umgebung aus. Die Familie soll so leben, dass ihre Mitglieder lernen, sich um Junge und Alte, um Kranke, Behinderte und Arme zu kümmern und sich ihrer anzunehmen. Es gibt zahlreiche Familien, die zeitweilig nicht imstande sind, diese Hilfe zu leisten. Dann ist es Sache anderer Personen oder Familien, subsidiär, auch Sache der Gesellschaft, für die Bedürfnisse dieser Menschen zu sorgen. Viertens, die Kirche ist Hauskirche. Gerade im Blick auf die Hauskirche ist nun zu erläutern, welchen Dienst die Familie der Kirche unmittelbar erweist. Zunächst ist es die Aufgabe der Kirche, die frohe Botschaft zu verkünden. Nun ist die christliche Familie der erste Ort, wo der Glaube weitergegeben werden kann. Die Eltern sind die ersten Glaubensboten für ihre Kinder. Sie feiern mit ihnen die Feste des Kirchenjahres und erklären ihnen deren Bedeutung. Sie erzählen biblische Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament. Sie bilden das kindliche Gewissen, indem sie ihre Kinder selbstverständlich auf kindgemäße Weise mit den Geboten Gottes vertraut machen. Dabei ist zu beachten, dass Verkündigung nicht immer mit Worten geschieht. Wirksamer ist das gute Beispiel. Es ist die priesterliche Aufgabe der Kirche, die Gläubigen zu heiligen und sie mit Gott in Verbindung zu bringen. An diesem priesterlichen Dienst haben auch die Laien und besonders wieder die Familien Anteil. Das gemeinsame Gebet in der Familie führt die Kinder zum Lobpreis Gottes, zum Danken, zum Bittgebet in den verschiedenen Nöten und auch zur Anbetung. Indem die Kinder mit kleinen Verzichten lernen, aus Liebe zu Jesus ihren Egoismus zu überwinden, verbinden sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit dem Opfer Christi. Sie machen aus dem Leben der Familie ein geistliches Opfer des Lobes. So verwirklichen sie in der Familie das allgemeine Priestertum aller Gläubigen oder besser das personale Priestertum des Herzens. Die Botschaft von der Vergebung der Sünden, die uns Jesus Christus durch sein Kreuzesopfer erwirkt hat, gehört wesentlich zu unserem Glauben. Wir alle leben von der größeren Vergebung Gottes. Nur deshalb können wir uns untereinander immer wieder versöhnen. Wiederum ist die Familie der Ort, wo die Kinder die ersten Erfahrungen mit dem Verzeihen machen können. Die Gottesliebe bewahrheitet und bewährt sich in der Nächstenliebe. Auch hier ist es die Familie, die es den Kindern ermöglicht, die verschiedenen Arten der Liebe einzuüben, zum Vater und zur Mutter sowie zu den Geschwistern. Die Kirche weiß sich reich beschenkt im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Sie kann gar nicht anders, als von ihren Gaben Zeugnis zu geben. Die Kirche ist missionarisch. Bisher war die Mission vor allem die Aufgabe von Missionaren und Schwestern, die ihre Familien verließen, um irgendwo in der Welt den Glauben zu verkünden. Neu ist, dass vor allem aus den in jüngerer Zeit entstandenen Bewegungen ganze Familien ihre Heimat verlassen, um sich von der Kirche als Familie in die Mission senden zu lassen. Ihre Aufgabe als Hauskirche kann die Familie aber nur erfüllen, wenn sie von der Kirche unterstützt wird. Es ist der Verkündigungs-, der Heiligungs- und Leitungsdienst der hierarchischen Kirche, welcher es der Familie ermöglicht, ihre Berufung und Sendung als Hauskirche wahrzunehmen. So brauchen Familien weniger kirchliche Betreuung als Ermutigung. Die christlichen Familien sind eingeladen, sich gegenseitig beizustehen. Es soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass christliche Familien auch die wichtigsten Pflanzstätten für geistliche Berufungen sind. Wobei, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Berufungen sich entfalten können, bei kinderreichen Familien größer ist. Wenn wir die Bedeutung der Familie als Hauskirche jedoch recht bedenken, dann erkennen wir, dass die Gründung einer christlichen Familie ebenso eine Berufung ist wie das Priestertum und das Ordensleben.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Ehe und Familie. Heute geht es um die Hauskirche, die Familie als Hauskirche. Wir hören hierzu Herrn Domherr Christoph Cassetti aus Chur. Herr Domherr, Papst Johannes Paul II. Schrieb in seinem apostolischen Schreiben Familias Consortio im Jahr 1981 ganz klar und eindringlich, ich zitiere, jede Anstrengung muss unternommen werden, damit sich die Familienpastoral durchsetzt und entfaltet. Was ist damit genau gemeint?
Ja, Johannes Paul II. Hat klar erkannt, wie wichtig die Familie ist, nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Gesellschaft. Er hat auch klar erkannt, wie groß die Krise ist, in der die Familie steht und wie gefährdet die Familie ist. Er hat von einem Brennpunkt gesprochen und ein Brennpunkt ist ein Ort, wo es brennt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist aber auch das gebündelte Licht dort. Also es war ihm ganz klar, die Zukunft der Kirche und die Zukunft der Menschheit geht eigentlich über die Familie. Und deswegen war ihm das so ein Anliegen. Er hat auch in unzähligen Ansprachen auf allen seinen Reisen immer wieder sich an die Familien gewendet.
Da klingt natürlich auch ein bisschen mit das Evangelisieren in die Zukunft der Familien. Wie kann das heute die Kirche machen? Wie geht das ganz konkret?
Das Problem besteht eigentlich darin, dass dieser Impuls von Johannes Paul II. Eigentlich noch relativ wenig umgesetzt worden ist. Es ist, zwar haben manche Bischöfe, auch Bischofskonferenzen, die Familienpastoral sozusagen zur Priorität erklärt. Aber es ist mehr, glaube ich, bei Lippenbekenntnissen geblieben, als dass schon sehr viel Ermutigung und konkrete Unterstützung für die Familien geschehen ist. Natürlich vor Ort in den Pfarreien wird manches gemacht für die Familien, aber ich glaube, es ist uns allen noch zu wenig bewusst, wie wichtig die Familien eigentlich sind Und es hängt ja auch nicht nur an der Kirche, die ganze Fragestellung, sondern auch an der Gesellschaft, in der eben eher ein familienfeindliches Klima herrscht und man auch sagen muss, eine wirklich familienfreundliche und ich sage dann auch kinderfreundliche Politik findet man noch nicht allzu häufig. Das macht es alles so schwierig, aber natürlich in den Bewegungen zum Beispiel, da in den neu entstandenen Bewegungen, dort gibt es viele Initiativen, wo Familien einbezogen sind. Eben auch in manchen Pfarreien, aber es ist sehr unterschiedlich, also sehr, sehr unterschiedlich. In manchen Pfarreien gibt es Initiativen, Aktivitäten, Familienkreise, wo sich Familien vernetzen können, Anlässe für Familien. Aber ich glaube, so ganz richtig begriffen haben wir noch nicht die Botschaft von Johannes Paul II.
Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der auch noch sehr lange dauern wird und wahrscheinlich ist es doch auch ein Reifungsprozess.
Das denke ich mir wohl auch. Ich meine, es ist immer noch, ich sage das jetzt hier ganz offen und ehrlich, es ist immer noch wirksam auch das sozusagen Tabu von Humane Vitae. Ich teile da die Auffassung von anderen Theologen, wie zum Beispiel vom Schüler des heutigen Papstes Vincent Thomae, der sagt, es gibt erst eine wirkliche pastorale Erneuerung, wenn man auch in unseren Ländern des deutschsprachigen Raumes Humanae Vitae wirklich rezipiert hat und ganz rezipiert hat. Und es gibt hier auch schon indirekte Bestätigungen, dass das der richtige Weg ist. Wir wissen ja heute, wie gefährdet die Familien sind. In manchen eher urbanen Regionen wird fast die Hälfte der Ehe scheitert, wird wieder geschieden. Und wir wissen heute aus verschiedenen Untersuchungen, dass dort eben, wo Paare sich entscheiden, nun diesen ganzen Lebensstil der natürlichen Empfängnisregelung zu leben, dass dort die Scheidungsrate viel, viel geringer ist. Und hier liegt auch sozusagen eine Ermutigung und ein Aufruf drin, nun endlich, endlich sich diesem prophetischen Schreiben von Papst Paul VI. Und der Botschaft und der Vertiefung durch Johannes Paul II. Und jetzt auch Benedikt im 16. wirklich zu öffnen. Im Interesse der Familie, wirklich im Interesse der Familie, der Stabilität der Familien.
Ja, ein sehr richtungsweisendes Schreiben, Humanae Vitae. Es wurde am 25. Juli 1968 veröffentlicht, das nur als Randbemerkung. Herr Domherr, die Familie ist die Keimzelle unserer Kirche. Wie wichtig ist die Familienpastoral gerade in der heutigen Zeit?
Ja, gerade weil sie die Keimzelle ist und eben der erste Ort, wo der Mensch eingeübt wird oder den Glauben kennenlernen kann, wo der Mensch die Liebe Gottes durch die Liebe der Eltern erfahren kann, die Treue Gottes durch die Treue der Eltern erfahren kann, wo das Kind zum ersten Mal eben von Gott etwas hört, von Jesus Christus etwas hört, wo das Kind beten lernt, also die ersten Schritte im Glauben machen kann. Und wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass eben diese ersten Erfahrungen sehr, sehr wichtig sind. Aber es kommt hier eben nicht nur darauf an, sozusagen jetzt den Glauben zu vermitteln, sondern ganz grundlegend ist eben, dass in der Familie ein Kind das Urvertrauen sozusagen als Grundlage für den Glauben erfahren kann, das Vertrauen eben in die Mutter und in den Vater und auch einüben kann. Und alles andere baut sich dann darauf auf. Also es ist der erste Ort für das Kind eben Kirche auch im Kleinen zu erfahren, eben als Hauskirche und dann hineinzuwachsen in die größere Kirche, die Familie Gottes, wie wir sagen können.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Ehe und Familie. Heute, liebe Zuhörer, geht es um die Hauskirche, um das Beten in der Familie. Es geht um den Glauben der Familie. Aus Chur ist uns zugeschaltet Herr Domherr Christoph Cassetti. Herr Domherr, Sie haben es gesagt, wir befinden uns eigentlich in einer ganz paradoxen Situation. Einerseits sehen sich viele, sehr viele, besonders junge Menschen nach dem Leben in einer Familie. Ja, sie sehen sich nach Liebe. Andererseits ist aber auch zu sehen, dass das Scheitern von Ehen und Familien und das Auseinanderbrechen von Familien immens groß ist. Kann man das überhaupt theologisch begründen?
Ja, als ersten Punkt aus Familiaris Consortio habe ich die Familie als eine Gemeinschaft von Personen beschrieben. Und wir lesen in der Bibel, wie Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, wie Gott Mann und Frau eben die Aufgabe übertragen hat, bei der Weitergabe des Lebens mit Gott, dem Schöpfer, mitzuwirken, also Kinder zu haben. Liebe ist, die Familie ist eine Gemeinschaft von Personen, die mit der Liebe, in der Liebe verbunden sind. Und darin kann man eine Abbildlichkeit eben sehen, Gottes, der selber eine Gemeinschaft von Personen ist, die in der Liebe miteinander verbunden sind, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das ist vielleicht etwas Neues, das in den letzten Jahrzehnten deutlicher geworden ist. Früher hat man gesagt, der Mensch ist Ebenbild Gottes, weil er Erkenntnis hat, weil er denken kann, weil er eine Geistbegabte oder eine Geistseele besitzt. Und jetzt haben wir gelernt, diese Ebenbildlichkeit Gottes auch ein wenig als Analogie natürlich auf die Familie zu übertragen, in der Dreiheit von Mann, Frau, Kind, eben eine gewisse Ebenbildlichkeit Gottes zu sehen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das scheint mir ein guter Ansatz zu sein, um eine Theologie der Familie zu entwickeln.
Mir stellt sich dann die Frage, wie wird Gott ganz konkret in der Familie gegenwärtig?
Gut, aus der Ehetheologie wissen wir, dass eben dort, wo wir die Ehe als Sakrament verstehen und Mann und Frau eben ihre Ehe auch als christliche Ehe leben, aus dem Sakrament heraus leben, dass dann eben die Liebe, die sie einander schenken, Mann und Frau einander schenken, nicht einfach nur ein menschliches Gefühl, auch eine bloß menschliche Liebe ist, sondern dass in dieser Liebe zwischen Mann und Frau, und wir können dann auch die Kinder einschließen, in dieser Liebe, die in der Familie gelebt wird, selber die Liebe Gottes zum Menschen anwesend ist, wirksam ist, eben aus dem Sakrament der Ehe heraus. Und das scheint mir eben noch grundlegender zu sein, als jetzt, dass dann in der Familie eben zum Beispiel auch Gott erfahren wird, in den Punkten, die ich in meinem Impuls erwähnt habe, im Familiengebet, im Hinhören auf das Wort Gottes in der Familie, in der gelebten Nächstenliebe, in der Erfahrung der Vergebung, der Versöhnung innerhalb der Familie. Das sind dann alles Ausfaltungen sozusagen dieser Anwesenheit der göttlichen Liebe in der Familie und in der Ehe.
Die göttliche Liebe durch die Menschen in der Familie, zu den Kindern, zu den Ehepartnern und so weiter.
Ja, so sehe ich das.
Herr Domherr, das Zweite Vatikanische Konzil lehrte uns, ich zitiere auch hier, die Familie empfing von Gott die Sendung, Grund- und Lebenszelle der Gesellschaft zu sein. Ein ganz beeindruckender Satz. Die Familie empfing von Gott die Sendung, Grund- und Lebenszelle der Gesellschaft zu sein.
Ja, darin zeigt sich eben auch, dass im Grunde genommen der Mensch nicht als Monade gedacht ist im Plan Gottes, als Ego, als Individuum, sondern dass er von Anfang an zur Liebe berufen ist und damit ein soziales Wesen ist und dass eben die Familie, wenn man sie so eben am Ursprung sozusagen der Schöpfung verortet, eben auch noch vorstaatlich ist. Also sie geht dem Staat noch voraus, der deswegen auch eine besondere Verpflichtung hat, die Familie zu erhalten und zu schützen und zu fördern. Und die Gesellschaft an sich ist einfach ist nicht einfach eine Masse, sondern sie ist eben die Urzelle, wie Sie zitiert haben, ist eben die Familie, weil der Mensch in der Familie entsteht und in der Familie heranwächst und in der Familie eben selber erwachsen wird und dann wieder selber eine Familie gründet. Also es ist, man könnte auch sagen, Familie ist irgendwie dem, von der Schöpfung her, dem Menschen ins Herz geschrieben.
Und nach der Schöpfungsordnung ist ja die Familie auch die Basis jeder Gesellschaft. Aber wenn dieses Fundament, wenn diese Basis ja wegbricht, ja.
Ja, das ist genau die Krise, in der wir stehen, dass eben diese Basis so geschwächt worden ist, aus verschiedenen Gründen eben. Es gab im letzten Jahrhundert große Ideologien, die ganz bewusst die Familie zerstören wollten, ganz gezielt, weil dadurch der Mensch manipulierbarer wird. Es kam dann dieser ganze Individualismus, wo der Mensch immer mehr sozusagen gesehen wird als unabhängig von allen Vorgaben und sein Leben selber gestalten möchte, unabhängig von anderen, selbstständig, frei, ein Verständnis von Freiheit, das man auch hinterfragen könnte. Es war eine ganze Reihe, dann die ganze Berufstätigkeit der Frau, die Frau als Arbeitskraft und damit auch verbunden eine Abwertung der Mutterschaft. Der Materialismus, das Konsumdenken und so weiter, das sind eine ganze Reihe gesellschaftlicher Faktoren und die Kirche ist heute auch nicht mehr einfach so bestimmend für die Gesellschaft, nicht? Sie hat zwar eine öffentlich-rechtliche Anerkennung, aber die Menschen richten sich immer weniger nach dem, was die Kirche sagt. Insofern sind die Möglichkeiten der Kirche hier etwas zu ändern, auch relativ gering. Man kann nur in den eigenen Reihen und unter den Menschen, die den Glauben entdeckt haben und wirklich leben möchten und unter den vielen, wie Sie sagen, die doch im Innersten eine Sehnsucht haben nach der Familie, kann man werben für diesen Plan Gottes, für Ehe und Familie und auch aufzeigen, dass dem Menschen ein nachhaltigeres Glück schenkt, als einfach die Befriedigung materieller Bedürfnisse oder irgend so ein Wellnessleben, ein oberflächliches.
Ja, Sie haben gesagt, die Kirche hat es sehr schwer, dort einzugreifen. Aber dennoch, finde ich, ist es ja ganz wichtig, dass die Kirche eingreift. Aber ganz konkret, wie kann sie das machen in den Pfarreien?
Gut, ich meine, man könnte die Familien schon aufwerten, indem man zum Beispiel dort, wo es in den Pfarreien so um Pfarrgemeinderäte geht, Pfarreiräte geht oder um Wahlen geht, dass man dort den Eltern auch ein Wahlrecht für die Kinder, dass man in der Kirche wenigstens ein Wahlrecht für die Kinder oder realisieren würde, einfach um den Familien selber mehr Gewicht zu geben, oder? Dass man auch die Familien ermutigt, sich besser zu vernetzen mit Familienkreisen, Familienferien zum Beispiel. Ich habe ja während einigen Jahren mitgeholfen, Familienferien durchzuführen in einem Kloster. Da hat das Kloster seine Tore geöffnet, sozusagen für Familienferien. Da kamen kinderreiche Familien oder alleinerziehende Väter oder Mütter mit ihren Kindern und wir haben da ein geistliches und ein Freizeitprogramm entwickelt, dass es wirklich etwas war, um die Familien auch im Glauben etwas voranzubringen und gleichzeitig aber auch schöne Ferien zu ermöglichen, preiswerte. So etwas haben wir versucht, nicht? Solche Projekte zum Beispiel würde ich mir noch mehr wünschen, als es zurzeit solche gibt.
Und ganz wichtig ist natürlich auch das Gebet.
Ja, das ist klar. Also eben auch alle Familieninitiativen. Es gibt vom österreichischen Familienbischof Klaus Küng so die Initiative Hauskirche mit Arbeitskreisen, wo Hilfsmittel erarbeitet werden, welche den Eltern helfen, auch den Glauben in den Familien zu leben und weiterzugeben. Das Referat für Ehe und Familie in Salzburg hat eine ganze kleine Buchreihe gemacht, auch mit Handreichungen und auch mit weiteren Materialien für die Weitergabe des Glaubens in den Familien. Zu unserem Thema zum Beispiel ein Buch Die Kirche erwacht in den Häusern oder Junge Menschen auf dem Weg zu Christus oder Familien feiern das Kirchenjahr. Und so ähnliche Dinge. Also an und für sich, solche Materialien gibt es eigentlich inzwischen gute und reichlich. Aber solange in den Köpfen man nicht wirklich begriffen hat, wie wichtig eben die Familie als Hauskirche ist, ist es schwierig, hier weiterzukommen. Das hängt natürlich auch davon ab, dass selbst dort, wo ein Pfarrer diese Sensibilität hat, es noch nicht gesagt ist, dass er in seiner Pfarrei diese Familien wirklich erreicht, weil halt ein Überangebot da ist von Freizeitbeschäftigung und weil der Sport halt eine Riesenrolle spielt. Und weil natürlich inzwischen schon Generationen von Älteren herangewachsen sind, die relativ weit weg von der Kirche sind und die erst wieder über gute Initiativen den Weg zur Kirche finden müssen. Zum Beispiel Kongresse wie die Kongresse Freude am Glauben, wo auch oft ein Programm noch für Jugendliche gemacht wird und wo Familien auch hinkommen. Oder ich mache die Erfahrung, dass so Anlässe der charismatischen Erneuerung in der Kirche, dass die sehr familienfreundlich sind und auch generationenübergreifend eigentlich Familienmitglieder erreichen, also von den Kindern bis zu den Großeltern.
Ja, danke schön, Herr Domherr Cassetti. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch in das theologische und natürlich auch in das spirituelle Denken, gerade im Bereich der Familie und der Hauskirche, eingeführt haben. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren, dass Sie eingeschaltet haben. Zu guter Letzt darf ich Sie, Herr Domherr, noch um den Segen bitten.
Gerne, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns aus Liebe erschaffen hat. Gepriesen sei der Sohn, der uns am Kreuz erlöst hat. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns heiligt und heilt. So segne und behüte euch und eure Familien der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.